Wir sind froh, dass wir so viele Kinder in unserer Gemeinde haben und dass immer wieder weitere dazukommen. Das freut uns wirklich von Herzen. Liebe Gemeinde, ein langjähriger Freund unserer Gemeinde war immer davon beeindruckt, dass wir unsere Kirche gleichsam jeden Sonntagmorgen wieder neu aufbauen müssen. So wie das Volk Israel, das mit der Stiftshütte durch die Lande zog, so müssen wir zurzeit jeden Morgen wieder neu aufbauen, jeden Sonntag Kanzel aufbauen, Liederbücher, alles was dazu gehört. Und dieser liebe Freund, der meint das wirklich gut, als er sagte, ich wünsche euch, dass dieses Provisorium noch möglichst lange anhält. Nun gibt es bestimmt viele gute Gründe, warum eine Gemeinde dann irgendwann mal in eigene Räume umziehen sollte, und wir arbeiten ja auch kräftig daran. Aber was Gottfried Metzkemper, den ich hier zitiere, meinte, als er es sagte, das betrifft gar nicht so sehr die Räumlichkeiten, sondern vielmehr die Frage der inneren Haltung einer Gemeinde. Wie beweglich ist eine Gemeinde oder wie festgefahren? Oder man könnte auch sagen, wie lebendig sind wir oder wie erstarrt? Was Bruder Metzkemper dabei im Hinterkopf hatte, ist das typische sogenannte Problem der dritten Generation. Gottfried Metzkemper hat selbst viele Organisationen gegründet oder ihnen vorgestanden. Er war jahrzehntelang Vorsitzender des Deutschen Christlichen Technikerbundes und er wusste, wovon er redet. Die erste Generation, das sind die Pioniere. Die bringen ein Projekt auf den Weg, die fangen an, voller Begeisterung, setzen sich ein mit Leidenschaft. Die wissen genau, was es kostet. Das ist in jedem Betrieb so. In jedem neuen Institut. So geht es los mit den Pionieren. Und dann kommt die zweite Generation. Und die zweite Generation, die kämpft jetzt um Stabilisierung. Die hat noch den unmittelbaren Draht zu den Gründervätern, die ahnt, was es gekostet hat. Und die setzt jetzt alles daran, als zweite Generation die Sache festzumachen, zu stabilisieren, weiter auszubauen. Das ist die zweite Generation. Und die dritte Generation, das sind oft die Leute, die alles, was sie so vorfinden, als selbstverständlich voraussetzen. Die kennen nicht mehr den Schweiß und die Tränen und die Mühen des Anfangs. Das sind in der Regel die, die sich ins gemachte Nest setzen. Und in der dritten Generation beginnt meistens der Abstieg. Einer Firma, manchmal vielleicht auch einer Gemeinde. Also die Pioniere sind die Ersten, die Stabilisierer die Zweiten und die sich ins gemachte Nest setzen, das ist die dritte Generation. Und daran dachte sicherlich der Freund unserer Gemeinde, als er sagte, ich wünsche euch, dass euch das Provisorium noch lange erhalten bleibt. Ich wünsche euch, dass euch der Pioniergeist als Gemeinde erhalten bleibt. Nun, unsere Gemeinde ist noch sehr jung. Ich habe mal überlegt, wo man uns da einordnen müsste. Wahrscheinlich irgendwo auf der Grenze zwischen Pionierphase und langsam beginnender Stabilisierung. Das in etwa ist vielleicht unsere Situation. Aber auch in solchen Phasen könnte es schon zu Ermüdungserscheinungen kommen. Und damit das möglichst nicht geschieht, wollen wir lernen von anderen Gemeinden. Wollen wir lernen von Gemeinden, die schon älter sind und die schon mehr durchgemacht haben als wir. Und deshalb sitzen wir ja seit einem Jahr Seite an Seite mit der Gemeinde in Ephesus, dort in Kleinasien. Deshalb studieren wir ja den berühmten Brief, den Paulus so um 62 nach Christus dieser Gemeinde und über diese Gemeinde hinaus dann dieser ganzen Region dort in Kleinasien geschickt hat, den Epheserbrief, weil wir lernen wollen. Und vor 14 Tagen am Pfingsten, am Geburtstag der Gemeinde, haben wir dann diese Gemeinde aufgesucht in Ephesus, in Kleinasien. Wir haben kennengelernt, auf welchen Wegen sie entstanden ist, in dieser multikulturellen Metropole dort. Wir haben erlebt, wie Paulus gepredigt hat und wie er auch den Ort öfter wechselte. Erst in der Synagoge gepredigt, dann im Hörsaal des Tyrannus. Irgendwann werden sie dann auch mal ihre eigenen Gemeinderäume gehabt haben. Sie sind am Anfang auch gewandert. Und als Paulus den Epheserbrief schreibt, da ist diese Gemeinde knapp 10 Jahre alt. Höchstens, noch nicht mehr. Gegründet so ab 52, 53, wenn wir den Epheserbrief auf 62 ansetzen. Knapp 10 Jahre alt ist die Gemeinde, als sie den Epheserbrief bekommt. Und dieser Brief hat offensichtlich dort nachhaltige Wirkung hinterlassen. Das macht uns Hoffnung und ermutigt uns, ihn auch intensiv zu studieren. Woher weiß ich das, dass dieser Brief Wirkung hinterlassen hat? Ganz einfach. Mehr als 30 Jahre danach, also um 95 nach Christus, mehr als 30 Jahre danach, ist diese Gemeinde immer noch auf Linie. Das habe ich mal hochgerechnet für uns. Das wäre also in 30 Jahren. Das hieß im Jahr 2036. ist auch die bekennende evangelische Gemeinde Hannover noch auf Linie. Das wäre großartig. Jeder von Ihnen kann sich ausrechnen, wie alt er dann ist. Jetzt fragen Sie natürlich, woher wissen wir das über Ephesus? Woher wissen wir das? Das wissen wir aus einem ganz besonderen Brief, den diese Gemeinde erhalten hat. Um 95 nach Christus. Dieser Brief gehört wirklich zu den kostbarsten Briefen, die jemals geschrieben wurden. Sie haben das Privileg, diesen Brief vor sich auf Ihrem Zettel zu finden. In Offenbarung 2, Verse 1 bis 7. Dieser Brief ist eines von 7 Sendschreiben, das der auferstandene Jesus Christus, der erhöhte Jesus Christus, 30 Jahre nach Himmelfahrt, noch nicht mehr als 30 Jahre, mehr als 60 Jahre nach Himmelfahrt, dem Apostel Johannes diktiert hat. Da ist der Apostel Johannes schon sehr alt. Er ist im Exil auf der Insel Patmos und dort spricht Jesus diesen Apostel in einzigartiger Weise an. Dort diktiert Jesus diesem Apostel Wort für Wort Briefe an Gemeinden. Normalerweise hat Johannes die Bücher, die wir von ihm im Neuen Testament haben, anders geschrieben. Auch da hat ihn Gottes Geist geleitet, als er das Evangelium schrieb, als er seine 3 Briefe schrieb. Aber hier in der Offenbarung ist das eine absolute Ausnahmesituation. Da diktiert Jesus ihm Wort für Wort, was er aufschreiben soll. Und dann empfängt Johannes diese, ja, wir könnten sagen, 7 Briefe aus dem Himmel für 7 verschiedene Gemeinden in jener Region dort um Ephesus herum in Kleinasien. Und von Anfang an macht Jesus deutlich, diese Briefe richten sich an die jeweiligen Gemeinden, aber sie richten sich auch an alle Christen und sie sollen weitergegeben werden. Sie sollen dann quasi als offene Briefe zirkulieren, auch in den anderen Gemeinden. Und so wendet sich dieser Brief, den wir jetzt vor uns haben, zunächst mal an diese ganz spezielle Gemeinde dort in Ephesus. Aber wir können sehr viel Hoffnung und Erwartung haben, dass dieser Brief auch über unsere Situation und über das, was wir brauchen, eine Menge zu sagen hat. Und es ist eine Chance für unsere Gemeinde, wenn wir unsere eigene Situation im Licht dieses Briefes an Ephesus überprüfen heute Morgen. Und wir wollen fragen, was trifft davon auf uns zu? Worüber können wir uns möglicherweise freuen? Und an welcher Stelle müssen wir besonders aufpassen? Lesen wir also diesen ganz besonderen Brief aus dem Himmel, Offenbarung 2, die Verse 1 bis 7. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe. Mit dem Engel ist hier der Bote der Gemeinde gemeint, der diesen Brief auf Patmos abgeholt hat. Abgeholt von Johannes, um ihn dann mitzunehmen und 100 Kilometer weiter wieder nach Ephesus zu bringen und ihn dann dort der Gemeinde zu übergeben. Das ist hier mit dem Engel gemeint, dem Boten der Gemeinde in Ephesus schreibe. Das sagt der da hält, die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich kenne deine Werke und deine Mühsal, und deine Geduld und weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst. Und du hast sie geprüft, die da sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und hast sie als Lügner befunden. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Herr Jesus Christus, und nun bitten wir dich, dass du auch uns verstehen lässt, was du mit diesem Brief sagen willst, in unsere Situation hier in Hannover hinein. Hilf jedem von uns, dass er deine Stimme in diesen Worten heraushört. Amen. Jesus beginnt diesen Brief mit einer Selbstvorstellung. Er sagt, das sagt, der da hält die 7 Sterne in seiner Rechten, der da wandelt mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Das ist ganz schnell aufzulösen, was hier gemeint ist. Das wird nämlich in den Versen davor erklärt. Die 7 Sterne, das sind die 7 Gemeindeleiter dieser 7 verschiedenen Gemeinden, die dort angeschrieben werden. Das ist mit den 7 Sternen gemeint. Und damit sagt Jesus, ich habe diese Gemeindeleiter in meiner Hand. Auch sie müssen mir gehorchen. Auch sie sind mir verpflichtet. Auch sie werden von mir getragen. Ich kümmere mich um die Gemeinden und das wird stellvertretend an den Gemeindeleitern festgemacht, die in ganz besonderer Weise dem Herrn Rechenschaft schulden. Jesus erinnert also an seine Autorität. Ich habe sie in meiner Hand. Und dann erinnert er an seine Nähe zu diesen Gemeinden. Er bezeichnet sich als den, der mitten unter den 7 goldenen Leuchtern wandelt. Die 7 Leuchter sind ein Bild für die 7 Gemeinden. Und Jesus sagt, ich bin mitten unter den 7 goldenen Leuchtern. Ich bin da, ich bin unter euch. Ihr seht mich seit Himmelfahrt, nicht mehr mit euren Augen. Aber ich bin da, ich bin präsent in euren Gemeinden. Ich bin euch nahe. Und als einer, der alle Autorität hat und der euch nahe ist als Gemeinde und der euch nahe ist in eurem ganz persönlichen Leben, als der spreche ich jetzt. Das ist völlig vertrauenswürdig und realistisch, was ich euch jetzt sage. Und dann kommt Jesus sofort ohne Umschweife auf die Situation der Gemeinde zu sprechen. Und das Erste, was er uns hier zeigt, ist die vorbildliche Haltung. Also, wenn Sie mitschreiben wollen, erstens die vorbildliche Haltung. Ich kenne deine Werke, sagt Jesus. Und das ist wie eine Überschrift für alles, was dann kommt. Damit meint Jesus nicht einfach nur die Taten, die diese Gemeinde vollbringt, sondern er sagt, ich kenne deine Situation. Ich weiß, was bei dir los ist. Ich kenne deine Werke. Und dann kommt, und das müssen wir sehr deutlich hören, dann kommt zunächst mal ein ganz dickes und ausführliches Lob für diese Gemeinde. Dann nennt Jesus erstmal die Bereiche, in denen die Gemeinde offenkundig gesund ist. Die Bereiche, in denen sie uns ein Vorbild sein kann. Erstens also diese vorbildliche Haltung. Und das Erste, was Jesus an dieser Gemeinde lobt, dass sie einsatzbereit ist. Er sagt, ich kenne deine Mühsal. Das griechische Wort, was hier steht, das bedeutet harte Arbeit. Harte Arbeit bis an den Rand der Belastbarkeit. Und überlegen Sie, wir haben das ja vor 2 Wochen uns angeguckt, unter welch schwierigen Umständen diese Gemeinde durchhalten musste. Die mussten in einer knallharten, multikulturellen, heidnischen Umgebung sich bewähren. Das war ihre Ausgangssituation. Diese Umgebung, die war geprägt von Gier, nach Geld, nach Genussstreben. Diese Umgebung war verseucht vom Okkultismus. Wir haben das ausführlich alles behandelt. Und mitten in diesem Gebiet setzte sie die Gemeinde sich voll ein. Seit 55 bis 95 waren jetzt 40 Jahre vergangen. Seit dem Empfang des Epheserbriefs mehr als 30 Jahre. Und immer noch kann Jesus sagen, ich kenne deine Mühsal, du kämpfst, du bist einsatzbereit. Das ist wirklich vorbildlich. Ich kann mir vorstellen, dass diese Gemeinde viele Mitarbeiter hatte, dass sie sich wirklich engagierte in der Evangelisation, dass sie öffentlich Stellung nahm zu den ethischen Missständen, die dort herrschen. Das haben sie dort getan. Und Jesus würdigt das ausdrücklich. Und wissen Sie, was wir daran sehen? Daran sehen wir, das war nicht einfach nur blinder Aktionismus, der diese Gemeinde trieb. Das war nicht einfach nur viel, viel heißer Dampf, den die machten, wo nichts dahinter steckte. Sondern das war wirklich echte Arbeit für den Herrn. Das war okay. Jesus würdigt das, er lobt das. Und die sich einsetzten, die machten das auch nicht, um sich aufzuspielen und um sich wichtig zu tun, sondern um Jesus zu dienen. Auf die meisten Mitarbeiter passte eben nicht jene Anekdote, die man vor Jahren mal über einen Politiker damals noch in Bonn erzählte. Und die ging so, der Herr X springt in sein Dienstauto und ruft seinem Chauffeur zu, schnell fahren Sie los. Und dann fragt der Chauffeur zurück, Chef, wo soll ich Sie denn hinfahren? Und da sagt der Herr X, egal, fahren Sie wohin Sie wollen, ich werde überall gebraucht. Das ist ja auch die Haltung, die einen schnell überkommen kann. Egal wo, ich werde überall gebraucht, ohne mich geht gar nichts. Das war nicht die Haltung der Epheser. Die haben sich wirklich für Christus eingesetzt. Die haben bescheiden ihre Arbeit gemacht dort, wo sie von ihm eingesetzt waren. Warum? Sie waren nicht nur einsatzbereit, sondern sie waren auch geduldig. Die Gemeinde hat wirklich eine Menge ausgehalten. Jesus sagt, ich kenne deine Mühsal und deine Geduld. Und in Vers 3 nochmal, und du hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Wer in Ephesus den Kopf rausstreckte, liebe Leute, der setzte sich ganz schönem Druck aus. Wer sich da nicht anpasste. Und die Gemeinde war offensichtlich dazu bereit. Die haben auch in der Öffentlichkeit Position bezogen. Das kann man sehr deutlich in der Apostelgeschichte sehen, dass diese Gemeinde immer wieder auch in die Öffentlichkeit ging. Und Jesus sagt nochmal den Grund, warum sie so viel Druck bekamen. Er sagt, du hast Geduld wegen meines Namens. Das heißt, wegen meiner Botschaft, die du ausbreitest, dass Jesus der einzige Retter ist. Du hast Geduld und du lässt dich das etwas kosten. Du lässt dich dafür auch prügeln. Und warum riskieren sie das? Warum halten sie so viel aus? Warum nehmen sie so viel auf sich? Jetzt kommt ein weiteres Kennzeichen, weil sie wahrheitsliebend sind. Sie sind nicht nur einsatzbereit, sie sind nicht nur geduldig, sie sind auch wahrheitsliebend. Jesus sagt in Vers 2, und ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst und du hast sie geprüft, die da sagen, sie seien Apostel und sind's gar nicht. Ich weiß, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, sagt Jesus. Und mit dem Bösen sind hier die gemeint, die falsche Lehren verbreiten und die Substanz der Gemeinde von innen heraus versuchen auszuhöhlen. Jesus diagnostiziert bei dieser Gemeinde in Ephesus, ihr habt ein sensibles Gewissen. Euch ist die Wahrheit, die Gott euch in seinem Wort offenbart hat, wirklich lieb. Ihr spielt nicht damit, ihr lasst nicht fünfe gerade sein. Und wir müssen uns Folgendes klar machen, in der ersten Generation dieser Gemeinde, da waren viele gewesen, die kamen aus einer dunklen Vergangenheit. Als sie sich bekehrten, gab es dann nach einiger Zeit ein großes Feuer, wo sie Zauberbücher verbrannten, wir sagten im Wert von etwa 3 Millionen Euro. Das zeigt, was in der Vergangenheit vieler Leute aus dieser Gemeinde los gewesen war. Die wussten um den Unterschied zwischen Licht und Finsternis. Die wussten, dass es keinen Mittelweg geben kann zwischen Licht und Finsternis. Und deshalb verabscheuten sie alle faulen Kompromisse. Und ich denke, hier zahlte sich dann aus, dass Paulus 3 Jahre dort gepredigt hatte in Ephesus. Und jetzt überlegen Sie mal, 95, die damals 20-Jährigen, vor 40 Jahren, die vor 40 Jahren 20 waren, die waren jetzt 60. Und die waren mit dieser Gemeinde mitgewachsen. Die hatten 40 Jahre lang das Wort Gottes studiert. Die waren immer mehr bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen und den Rücken krumm zu machen für die Sache des Herrn. So lange, so viel Erfahrung. Und die haben das oft sicherlich hinnehmen müssen, dass man sie wegen ihrer Wahrheitsliebe als fanatisch bezeichnete. Aber sie wussten, wir werden bestimmte Dinge nur durchkämpfen, wenn unser Gewissen uns treibt. Verstehen Sie, wenn es hart auf hart geht, dann werden wir nur richtig handeln, wenn unser Gewissen uns Beine macht. Sonst werden wir immer wieder den Weg des geringsten Widerstandes suchen. Und darum ist es so wichtig, auch für uns als Gemeinde, achten wir bitte auf unser Gewissen. Es gibt Christen, die haben ihr Gewissen systematisch ausgeleiert. Es gibt Christen, die können mit Bierruhe zusehen, wenn Gottes Wort in den Dreck gezogen wird. Und die halten ihre Gleichgültigkeit oft auch noch für christliche Gelassenheit. In Ephesus war das anders. Und darum konnte diese Gemeinde standhaft sein. Nicht nur gegen die Verfolgung von außen, sondern auch gegen die Verführung von innen. Weil sie die Wahrheit liebten um Christi willen. Das ist schon dramatisch. 40 Jahre vorher hatte Paulus die Gemeinde in Ephesus genau vor dieser Verführung gewarnt. Er hat in Apostelgeschichte 20, Sie können das zu Hause mal nachlesen, Vers 28 bis 30 in Apostelgeschichte 20, da gibt es ja diese bewegende Abschiedsszene, als Paulus denen sagt, ich werde euch in dieser Welt nicht mehr wiedersehen. Und dann fallen sich alle um den Hals und weinen und Paulus legt nochmal eine Bilanz seines Dienstes vor. Und da sagt er, Leute, es wird was passieren in Zukunft. Es werden aus eurer Mitte Männer aufstehen, die Verkehrtes lehren, um Jünger an sich zu ziehen. Das sagt er ihnen voraus, das wird passieren. Sie werden aus euren eigenen Reihen kommen. Und darum passt auf. Und jetzt war diese Situation eingetreten. Spätestens 95 nach Christus. Und wir fragen, worin bestand diese Verführung? Jesus sagt, die treten als Apostel auf, obwohl sie es nicht sind. Die spielen sich als Leute mit besonderen geistlichen Botschaften auf, obwohl sie diese nicht haben. Und in Vers 6 sehen wir noch etwas genauer, was das für Leute waren. Die Nikolaiten. Jesus sagt, du hast die Werke der Nikolaiten gehasst. Was waren das für Leute? Nun, nach allem, was wir wissen, haben die Nikolaiten eines vor allem gepredigt. Anpassung. Sie haben das mit unserem heutigen Sprachgebrauch wahrscheinlich so vornehm ausgedrückt. Sie haben gesagt, ihr müsst euch besser in euer multireligiöses Umfeld integrieren. So ähnlich werden diese Apostel gepredigt haben. Die Christen sollten mit der heidnischen Umwelt doch etwas besser zusammenarbeiten. Und sie sollten sich nicht so stark von den heidnischen Denkweisen und von der heidnischen Ethik und von der heidnischen Religion abgrenzen. Und es ist gut denkbar, dass die Nikolaiten gesagt haben, ach so, ab und zu mal ein kleiner Besuch im heidnischen Tempel der Diana ist doch nicht so schlimm. Beweist euren guten Willen, ihr seid kommunikativ. Und dann haben sie irgendwann angefangen aufzufordern, zu Kompromissen mit der Lehre und auch zu Kompromissen im Bereich der Ethik. Vielleicht haben sie dann gesagt, auch wenn ihr schon am Diana-Tempel seid, ist es auch nicht so schlimm, wenn ihr da bei einer der Tempelprostituierten noch kurz Station macht. Das ist schon ein kleiner Seitensprung. Das machen doch alle heute. Partnerwechsel, Ehebruch. Man darf das alles nicht so verbissen sehen. Es ist auch gut denkbar, dass die Nikolaiten praktizierte Homosexualität für durchaus akzeptabel gehalten haben. Ihre Botschaft lautete Anpassung. Und es laufen heute, denke ich, eine ganze Menge Nikolaiten herum in unserem Lande, die uns Ähnliches einflüstern wollen. Und die Epheser haben das durchschaut. Und sie haben einen Riegel vorgeschoben, haben gesagt, nein, um Christi willen, um seiner Wahrheit willen, dürfen wir das nicht mitmachen. Und sie waren nicht nur wahrheitsliebend, sondern sie zogen auch die Konsequenzen aus der Wahrheitsliebe. Sie waren also auch noch konsequent. Jesus sagt hier, du hast die da sagen, die seien Apostel, geprüft und hast sie als Lügner befunden. Das heißt, du hast Ross und Reiter beim Namen genannt. Du hast es nicht zugelassen, dass sie sich ausbreiten konnten. Die Gemeinde hat gehandelt, wenn falsche Lehrer auftraten. Die haben nicht so ein bisschen vornehm die Hände so vor den Bauch gehalten und gesagt, naja, irgendwann werden die schon wieder eingehen, man darf ja keinen verurteilen und sie sind nur eine Minderheit und wenn wir schon freundlich zu ihnen sind, hören sie irgendwann von selbst auf. Das haben die nicht gemacht. Sondern die haben die Lügner mit der Wahrheit des Wortes Gottes konfrontiert. Und sie haben Lüge und Wahrheit nebeneinander gehalten und haben gesagt, das muss Konsequenzen haben. Ihr könnt nicht weiter in dieser Gemeinde lehren. Ihr dürft euren Einfluss hier nicht weiter ausbreiten. Die Tür ist zu. Diesen Mut haben sie gehabt. Es ist vergleichsweise leicht, mit der Hilfe der Bibel Irrlehre zu erkennen. Aber es ist vergleichsweise schwer, diese Erkenntnis dann auch konsequent umzusetzen. Und die Epheser haben sich darum bemüht. Sie haben, wo es an ihnen war, der Unwahrheit keinen Raum gelassen. Und hier sehen wir, und das ist eine große Freude und ein großer Trost für uns, offensichtlich hat die Predigt des Paulus und die Predigt des Apollos und der Dienst, den der Timotheus dann dort getan hat, in all den Jahren und Jahrzehnten, das hat offensichtlich Früchte getragen. Das hat Wirkung gezeigt, nachhaltig. Das hat noch im Jahr 95 deutliche Spuren in dieser Gemeinde hinterlassen. Das sollte eine Ermutigung sein für jeden von uns, der andere Menschen in der Bibel unterweist. Sei es in den Kindergruppen bei uns, sei es in einem Hauskreis, sei es in der Bibelstunde, sei es dort, wo sie ihren Kindern oder anderen Menschen, mit denen sie zu tun haben, im Zweiergespräch biblische, geistliche Sachverhalte erklären. Das sollte uns alle sehr ermutigen, wenn wir sehen, welche Wirkung das hier hat in Ephesus. Also, da ist die vorbildliche Haltung. Das ist das Erste, was Jesus den Ephesern ins Stammbuch schreibt. Aber er sagt, es ist gut, du bist einsatzbereit, du bist geduldig, du bist wahrheitsliebend und du bist konsequent. Du bist bereit, diese Wahrheitsliebe auch umzusetzen in Taten. Allerdings, die Diagnose ist damit noch nicht abgeschlossen. Denn Jesus hat einen Krankheitsherd bei dieser Gemeinde entdeckt. Einen Krankheitsherd, der, wenn er nicht behandelt wird, auf Dauer das andere nach und nach wieder kaputt machen kann. Jesus freut sich über all die positiven Entwicklungen in dieser Gemeinde. Er würdigt das ausdrücklich. Aber dann kommt er auf dieses Krankheitssymptom zu sprechen und darum zweitens der versteckte Herzfehler. Wir hatten gesagt, erstens die vorbildliche Haltung, und zweitens geht es nun um den versteckten Herzfehler, der versteckte Herzfehler. Und der steht in Vers 4. Da sagt Jesus, nachdem er all das Gute aufgezählt hat, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Das ist der einzige Schwachpunkt dieser Gemeinde. Aber er ist wirklich ernst, sehr ernst. Was ist die erste Liebe? Was haben die Epheser denn verloren? Auf den ersten Blick könnte man denken, Jesus sagt, ihr ereifert euch so sehr wegen der Wahrheit, dass ihr gar nicht mehr liebevoll miteinander umgeht und euch nur noch die Argumente um die Ohren haut. Also seid mal in der Wahrheitsfrage etwas zurückhaltender, dann wird es mit der Liebe ein wenig besser. So ist das aber hier nicht gemeint. Jesus lobt ja ausdrücklich, dass sie sich für die Wahrheit einsetzen. Nein, es geht um etwas ganz anderes. Was war die erste Liebe? Im Alten Testament finden wir die Antwort in Jeremia 2, Vers 2. Jeremia 2, Vers 2, da sagt Gott über sein Volk Israel, ich erinnere mich an die Treue deiner Jugendzeit, an die Liebe deiner Brautzeit.
wie du hinter mir hergingst in der Wüste. Das ist also jene Zeit, als sie aus Ägypten freikamen und Gott sie bewahrt hat auf dem Weg durch die Wüste. Auch da gab es manche Schwierigkeiten, aber er sagt, da war es oft so, dass du wirklich im Vertrauen hinter mir hergegangen bist, in einer aufrichtigen Liebe zu dem lebendigen Gott. Die erste Liebe, die Liebe der Brautzeit. Und das ist für die Christen die Liebe zu dem lebendigen Jesus Christus und dem Vater im Himmel. Diese persönliche erste Liebe zu Jesus Christus. Und die verschwindet langsam, aber sicher aus der Gemeinde. Es war diese erste Liebe, die die Gemeinde in den ersten Jahren geprägt hat. Da waren sie frisch gepackt von Jesus Christus. Sie waren so dankbar, dass er sie befreit hatte aus ihrer Schuld, aus ihrer Vergangenheit, aus ihrem Leben, das unweigerlich in den Tod und in die Verdammnis geschlingert wäre. Nein, sie waren von Jesus gerettet worden. Und sie hatten ihm von ganzem Herzen geglaubt und hatten die erste Liebe zu Jesus an die erste Stelle gesetzt. Das war nicht nur einfach ein Glücksgefühl, das war nicht nur einfach eine erste Begeisterung oder erste Verliebtheit, sondern sie waren dankbar dafür, dass er am Kreuz für sie gestorben war. Sie staunten über seine Liebe und Großzügigkeit. Sie waren froh über das Wunder der eigenen Bekehrung, dass sie sagen, dass ich ihn kennenlernen durfte. So viele Menschen um mich herum sind nicht bereit, Jesus kennenzulernen und an ihn zu glauben. Und er hat es mir geschenkt, dass ich wirklich mich zu ihm kehren durfte. Da war die Bereitschaft, Jesus in allen großen und kleinen Dingen zu gehorchen. Da suchte man das Gespräch mit Jesus über alle großen und kleinen Dinge des Lebens. Das war die erste Liebe. Und diese erste Liebe war der Gemeinde verloren gegangen. Sie hatte sich nach und nach davon entfernt. Wahrscheinlich nicht alle Glieder dieser Gemeinde, aber sehr viele, sodass es Auswirkungen für die ganze Gemeinde hatte. Das war der versteckte Herzfehler. Und das fiel nicht allen gleich auf. Wahrscheinlich traten sie den Irrlehren noch entgegen, mehr oder weniger. Wahrscheinlich schlug ihr Wahrheitsgewissen noch aus. Und sie sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht zum Diana-Tempel gegangen, um dort bei den religiösen Ritualen mitzumachen. Im Großen und Ganzen stimmte es noch. Sie rackerten wahrscheinlich auch weiter, um ihr Gemeindeleben am Leben zu erhalten. Es musste ja weitergehen. Aber das Feuer war weg. Nicht die jugendliche Begeisterung, aber der Schmelz der ersten Liebe. Und manche der Alten, bestimmt nicht alle, aber manche, waren müde geworden und routiniert. Und vielleicht erzählten sie dann manchmal noch von der guten alten Zeit, damals, als wir den alten Paulus noch predigen hörten. Das waren Gottesdienste, da war was los. Da hätten sie sich mal an dem alten Paulus ein Beispiel genommen, der mit Feuer sich einsetzte bis in seine letzten Jahre dort im Gefängnis hinein. Nein, das Feuer war weg. Es war nur noch müde Glut übrig geblieben. Früher hatten sie für Jesus gebrannt und jetzt jammerten sie vor allem über die viele Arbeit. Und dass alles so schwer sei und die Welt so schlecht. Und manche der Jungen, nicht alle, aber manche, die wuchsen eben in diese Tradition hinein. Die machten das mit, weil sie es kannten. Die hielten sich so einigermaßen an die Regeln, die fielen größtenteils nicht durch besondere Aufmüpfigkeit auf. Sie liefen eben so mit. Manchmal ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter, aber es ging so. Und wenn man sie fragte, sag mal, liebst du Jesus? Dann kamen viele von ihnen ins Stottern. Und sehen Sie, das war der versteckte Herzfehler. Und es gab zu viele, die davon betroffen waren. Und so wurde diese immer noch fleißige, diese immer noch standfeste Gemeinde nach und nach von innen heraus ausgehöhlt. Das war das Problem. Die Heiden, die merkten davon noch lange nichts. Die Heiden sagen, ach, die sind fundamentalistisch wie seit Jahrzehnten. Bei denen ändert sich nie was. Die lernen nie was dazu. Und in der weltweiten Christenheit hatte diese Ephesus-Gemeinde auch noch einen sehr guten Ruf zu dieser Zeit. Das war eine Bekenntnissturmburg. Daran konnte man vieles lernen und sich ein Beispiel nehmen. Stimmte ja auch. Und doch löste sich das alles von innen her auf. Und darum brauchte diese Gemeinde jetzt Hilfe, dringend Hilfe. Sie brauchte einen neuen Aufbruch. Und Jesus war der Einzige, der ihr helfen konnte. Und deshalb lässt er dieser Gemeinde dieses Sendschreiben zukommen. Persönlich von Jesus diktiert. Und das ist das dritte und letzte. Wir haben gesehen, erstens die vorbildliche Haltung, zweitens der versteckte Herzfehler und jetzt drittens das verordnete Heilmittel. Jesus verordnet dieser Gemeinde ein Heilmittel. Und das beginnt in Vers 5. Er sagt, so denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke. Wie ein Arzt geht Jesus ganz systematisch vor. Er sagt, bedenke erstmal, wovon du abgefallen bist. Das heißt nicht, schwelge in guten alten Zeiten, so ein bisschen Nostalgie, mal eine Konferenz von Zeit zu Zeit, das ist ganz schön. Nein, Jesus meint damit, mach dir klar, was passiert ist. Das ist hier gemeint. Bedenke, was du in Gefahr bist, wegzuwerfen. Wie konnte das passieren? Sie waren doch so engagiert. Sie haben sich doch so eingesetzt für Jesus. Ja, aber es kann sein, dass irgendwann der Einsatz für Jesus die Liebe zu Jesus verdrängt hat. Das kann ganz schnell passieren. Man rackert. Und irgendwann wird die Arbeit für die Gemeinde wichtiger als die Arbeit für Jesus persönlich und die Zeit mit ihm. Und man hat immer ein gutes Gewissen, weil man ja immer in Bewegung ist und sagen kann, ich mache ja was. Ich tue ja genug. Es ist ja alles in Ordnung. Ich leiste ja meinen Beitrag. Vielleicht kann man das mit einem Geschäftsmann vergleichen, der keine Zeit mehr hat, sich um seine Familie zu kümmern. Er steckt alles ins Geschäft. Tag und Nacht. Und wenn sich das Gewissen dann meldet, sagt er, ich tue doch was für meine Familie. Schließlich ist es doch ein Familienbetrieb. Und meine Kinder sollen ihn ja ohne Schulden mal erben können. Ich tue es doch nur für die Kinder. Und ich glaube, dass viele, die so sprechen, das auch wirklich ehrlich und von Herzen gut meinen. Der rackert für die Kinder. Aber er hat direkt keine Zeit für sie selbst. Und so denke ich, kann es uns gehen. Wir rackern für Jesus, für den Betrieb von Jesus. Wir rackern für seine Gemeinde. Und dabei rückt er selbst aber immer mehr aus dem Zentrum heraus. Und Jesus sagt, erkenne, was passiert ist. Denke dran, was du verloren hast. Erkenne den Unterschied zu früher. Und wenn wir das erkennen, ist schon ganz viel gewonnen. Und dann der zweite Schritt, sagt er, und tu Buße. Und kehre um. Bitte Jesus um Vergebung für deinen Mangel an Liebe. Ändere deine Prioritäten. Bring die Gewichte wieder ins Lot. Und wir können das Jesus doch sagen. Können sagen, Herr, ich bitte dich um Vergebung, dass vieles in meinem Herzen so kalt und routiniert und selbstverständlich geworden ist. Verstehen Sie, es geht hier nicht um irgendwelche religiöse Gefühlsbelebung. Damit wäre überhaupt nichts gewonnen. Sondern es geht um die Grundhaltung unseres Herzens. Darum geht es. Dass wir sagen, Jesus, vergib mir das, dass ich im Grunde genommen immer mehr nach meinen eigenen Vorstellungen, auf meinem eigenen Weg, meine Sache mache, die ich für deine Sache halte. Und werde du selbst mir immer wichtiger. Tue Buße, sagt Jesus. Und dann das Dritte, und tue die ersten Werke. Das heißt auf Deutsch, praktiziere die erste Liebe. Leb wieder so bewusst mit Jesus, wie du es am Anfang getan hast. Die ersten Werke sind der Ausdruck der ersten Liebe. Also da steht nicht, belebe die ersten Gefühle wieder. Da steht nicht, mach ein bisschen in religiöser Nostalgie, sondern die Gemeinde soll wieder so leben und so handeln, wie es der ersten Liebe zu Jesus entspricht. Und wie diese Liebe zwischen zwei jungen Menschen aussieht, hat Friedrich Schiller ja in seiner berühmten Glocke beschrieben. Nur ganz kurz zur Erinnerung. Errötend folgt er ihren Spuren und ist von ihrem Gruß beglückt. Das Schönste sucht er auf den Fluren, womit er seine Liebe schmückt. O zarte Sehnsucht, süßes Hoffen, der ersten Liebe goldene Zeit. Das Auge sieht den Himmel offen, es schwelgt das Herz in Seligkeit. O, dass sie ewig grünen bliebe, die schöne Zeit der jungen Liebe. Soweit die Glocke. Ich habe das nur zitiert, weil da die erste Liebe vorkommt. Was Schiller hier eigentlich beschreibt, ist allerdings mehr so die erste Verliebtheit. Das ist auch was Schönes. Aber wenn daraus echte Liebe wächst, dann ist das noch schöner. Dann wird aus einer gehobenen Stimmung eine feste Verbindung und eine beglückende Geborgenheit. Und man sehnt sich danach, mit dem anderen Menschen zusammen zu sein. Man nimmt sich Zeit füreinander. Man braucht die Nähe des anderen. Man wird immer wieder dankbar dafür, dass man den anderen hat. Und dann kann es auch in einer solchen echten Liebe natürlich Stimmungsschwankungen geben. Aber das ist nicht schlimm. Weil diese Liebe mehr ist als ein Gefühl. Und weil diese Liebe auch schwankende Gefühle überdauert, weil sie tiefer geht. Der feste Wille für den anderen da zu sein, Liebe ist ein Tun, Liebe hält durch, Liebe hält fest. Und genau so ist es mit der ersten Liebe zu Jesus. Das ist nicht einfach nur ein religiöses Gefühl, eine mystische Stimmung, sondern es ist die Dankbarkeit, dass ich ihm gehören darf. Ich bin froh, dass er mein Leben unter seine Regie genommen hat. Ich möchte so gerne immer wieder die Verbindung mit ihm aufnehmen, zu ihm beten und in seinem Wort hören, wie er zu mir spricht. Und ich möchte wirklich, dass der Herr Jesus alle meine Schritte lenkt und dass mein Leben auf den Wegen geht, die ihm gefallen. Was Reinhard May in seinem bekannten Lied besungen hat, das sollte eigentlich unsere Haltung Jesus gegenüber sein. Wie vor Jahr und Tag liebe ich dich doch vielleicht weiser nur und bewusster noch. Und noch immerfort ist ein Tag ohne dich ein verlorener Tag, verlorene Zeit für mich. Wie vor Jahr und Tag ist noch immer fort, das Glück und dein Name dasselbe Wort. Allein, was sich geändert haben mag, ich liebe dich noch mehr als vor Jahr und Tag. Manchmal singe ich dieses Lied meiner Frau vor, da passt es auch. Aber was hier beschrieben wird, das soll eigentlich und kann unsere Haltung zu Jesus Christus bestimmen. Dass wirklich die persönliche Verbindung zu ihm das Wichtigste in unserem Leben ist. Und dass ein Tag ohne dich, ein Tag ohne Bibel, ohne Gebete, ein verlorener Tag ist und verlorene Zeit für mich. Und wenn wir es so lernen, in der Liebe zu Jesus Christus zu wachsen, im Leben mit ihm, dann wird sich das auswirken. Dann werden wir anders in der Lage sein, unsere Mitchristen zu lieben. Dann werden wir ganz anders in der Lage sein, auch die Menschen, den Menschen mit Liebe zu begegnen, die mit Jesus und Glauben überhaupt nichts am Hut haben und ihn doch so sehr brauchen. Und dann werden wir auch merken, wie die Liebe zu seiner Wahrheit wächst. Und das ist eine ganz interessante Beobachtung am Schluss. Jesus sagt jetzt nicht, also wenn die Liebe zu mir wieder erwacht ist, dann kannst du die Wahrheitsfrage ruhig ein bisschen in den Hintergrund drängen. Genau das sagt Jesus nicht. Keine falschen Alternativen, sondern was sagt er hier am Schluss? Nachdem er das mit der Liebe gesagt hat und wie sie umkehren sollen, dann sagt er in Vers 6, aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hassest, die ich auch hasse. Die wohlgemerkt die Werke, nicht die Menschen. Also als wollte Jesus sagen, bloß kein Missverständnis. Natürlich ist es wichtig, dass du für die Wahrheit dich einsetzt. Und wenn du mich in der rechten Weise liebst, dann wird das nicht heißen, dass dein Engagement für die Wahrheit dadurch nachlässt. Ganz im Gegenteil. Das ist richtig, wie du dich denen gegenüber verhalten hast. Das soll bleiben. Aber lass es eingebunden sein in die Liebe zu mir. Es geht nicht um Liebe statt Wahrheit, sondern es geht um Liebe und Wahrheit. Und je echter unsere Liebe zu Jesus ist, wir haben es vorhin in der Lesung gehört, umso fester unsere Bindung an sein Wort. Und damit ist die Behandlung gewissermaßen abgeschlossen. Jesus hat erst die vorbildliche Haltung gelobt, er hat dann zweitens auf den versteckten Herzfehler hingewiesen und drittens das verordnete Heilmittel ganz genau definiert. Bedenke, was du verloren hast, tue Buße, bitte um Vergebung, kehre um, erkenne das und tu die Werke der ersten Liebe, praktiziere die erste Liebe wieder, wie du es früher getan hast. Und dann schließt Jesus diesen Brief mit einer Prognose. Er macht deutlich, dein Herzfehler muss behandelt werden. Und wenn das nicht geschieht, Vers 5, wenn aber nicht, sagt er ganz offen, dann werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von deiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Jesus sagt also ganz offen, was passieren wird. Wenn diese Gemeinde nicht umkehrt, dann wird sie nach und nach eingehen. Dann wird diese Gemeinde in Ephesus, sagt Jesus, ihre Zeugniskraft und ihre Leuchtkraft verlieren. Dann wird sie früher oder später in der Bedeutungslosigkeit verschwinden, bis sie irgendwann ganz geschlossen wird. Und wohlgemerkt, die einzelnen echten Christen in dieser Gemeinde, die werden durchkommen. Deswegen sagt Jesus ja in Vers 7 dann, wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Also die echten Christen, wer überwindet, die Leute, die an der ersten Liebe zu Jesus festhalten oder wieder dorthin zurückkehren oder die Leute, die ganz neu dazukommen, die verstehen, dass sie Jesus als ihren Retter und Herrn brauchen, die werden durchkommen. Und denen öffnet Jesus auch diese Zielperspektive. Was sagt er hier in Vers 7? Ich will ihm zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Das heißt, der wird freien Zugang haben zum ewigen Leben. Zum ewigen Leben in seiner ganzen Fülle. Wer überwindet, der wird ewig bei Jesus zu Hause sein dürfen. Der wird all das schenken, was der Himmel für uns bereithält. Wer überwindet, dem will ich geben zu essen von dem Baum des Lebens. Und damit macht Jesus klar, jeder ist für sich persönlich verantwortlich. Jeder von uns ist für sich persönlich verantwortlich. Wir können uns nicht hinter einer Gemeinde verstecken. Wir können uns nicht hinter anderen Menschen verstecken. Wir müssen diese Diagnose, die Jesus hier der Gemeinde ausstellt, auch auf uns persönlich beziehen und fragen, wie steht es eigentlich um mein Herz? Aber das ist auch klar, je mehr Menschen persönlich aufwachen dort in Ephesus, umso größer wird die Chance für die ganze Gemeinde dort zu überleben und noch für viele andere zum Segen zu werden. Und so fragen wir am Ende, wie ging es aus in Ephesus? Wir haben bei den Kirchenvätern einige Hinweise, dass diese Gemeinde wahrscheinlich eine positive Reaktion gezeigt hat. Das ist also auch ermutigend zu sehen, dass sie offensichtlich reagiert haben. Und so konnte diese Gemeinde in Ephesus noch viele, viele Jahre weiter wirken. Es fand später dort noch ein wichtiges Konzil statt, im 4. Jahrhundert. Und wahrscheinlich ist erst im 5. Jahrhundert die Stadt und die Gemeinde langsam eingegangen. Und heute dominiert dort der Islam in vollen Zügen. Diese Gemeinde hatte ihre Zeit, aber sie hat nach diesem Brief noch mehrere hundert Jahre wirken können. Dort haben Menschen zum Glauben finden können. Dort sind Menschen begleitet worden, über einen langen Zeitraum hinweg, im Glauben gestärkt worden. Dort hat Gott noch sein Werk tun können, viele, viele Jahre lang. Und das ist die Frage an unsere Gemeinde und an jeden Einzelnen von uns. Wie steht es um meine erste Liebe zu Jesus? Diese Frage kann keiner für den anderen beantworten, weil keiner von uns dem anderen ins Herz guckt. Aber Jesus stellt uns diese Frage heute ganz persönlich mit diesem Bibelvers. Und er stellt sie, um uns zurechtzubringen. Er stellt sie nicht, und selbst wenn er damit manches in unserem Herzen aufdecken sollte, was nicht in Ordnung ist. Jesus stellt diese Frage nicht, um uns niederzudrücken, um uns fertig zu machen, um uns mutlos zu machen. Sondern er stellt uns diese Frage, damit wir genau diesen Weg gehen, den er uns hier zeigt. Dass wir das erkennen, dass wir ihn um Vergebung bitten und dass wir ihn bitten, uns ganz neu mit dieser ersten Liebe auszustatten. Diese erste Liebe ist kein Krampf, das ist einfach das normale Leben mit Jesus im Alltag. Und darum ist es für uns heute auch eine besondere Chance wieder, wenn wir gemeinsam Abendmahl feiern dürfen. Weil wir da nämlich eines tun, wir sehen auf den Herrn Jesus. Wir sehen darauf, wie sehr er uns geliebt hat. Im Abendmahl wird uns gerade durch Brot und Wein so deutlich, was der Herr für uns getan hat. Er hat seinen Leib für uns geopfert, um uns zu retten. Er hat sein Blut für uns gegeben, damit wir Kinder Gottes werden können, damit wir Vergebung unserer Schuld bekommen, damit wir ewiges Leben bekommen können. Das hat er getan, er hat sich ganz gegeben für uns. Und das ist wahrscheinlich das Wichtigste, dass wir auf seine Liebe blicken. Dass wir uns wieder neu klar machen, was er wirklich für uns getan hat. Und das wird dann auch dazu führen, dass es unsere Liebe gewissermaßen wie ein Echo nach sich zieht und dass wir neu dankbar wären dafür, dass der Herr Jesus Christus uns zu sich gerufen hat. Amen. Lassen Sie uns jetzt